Herzlich willkommen zum Party Possible Podcast Wochenrückblick mit deiner Gastgeberin Nadine Dorau.
Vielen lieben Dank für das erneute Einschalten. Ich möchte mich heute tatsächlich als allererstes einmal bedanken für die immer mehr werdende Zuhörerschaft hier auf diesem Kanal. Und es freut mich wahnsinnig, dass die Menschen erkennen, dass du erkennst, was so wirklich mein Ansinnen ist. Mein großes Ansinnen ist, einfach nützlich zu sein, dass du am Ende dieser Folge, am Ende jeder Folge entweder ein bisschen schlauer herausgehst, dass du etwas gehört hast, was du noch nicht wusstest, dass du informierter herausgehst, dass du aber vielleicht auch einen Tipp oder einen Trick mitbekommen hast oder einfach, dass du dich besser fühlst. Je nachdem, was nun mal gerade besprochen wird, ist immer eins dieser unterschiedlichen Merkmal in dem Podcast verpackt und so soll es auch heute sein. Wir haben unzählige Messerstechereien bzw. Messerangriffe und Attentate in der letzten Woche hinter uns, alleine von Freitag bis zum heutigen Montag, und da ist der Montag mit heute früh um 11 Uhr abschließend gemeint, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Messerangriffe, also Attentate in den unterschiedlichen Bundesländern, in den unterschiedlichen Städten gezählt. Und das ist das, worauf ich als allererstes gleich eingehe, jedoch nicht ohne meinen Tipp für dich zu nennen. Bei einem Messerangriff ist nicht viel, was wir tun können, weil der andere einfach eine Waffe hat. Da sind wir tatsächlich mehr oder weniger machtlos und es hilft rennen. Was ist aber, wenn wir gewürgt werden? Und hier ist es so wichtig, und das entspricht nicht unserem Naturell, und ich hoffe, dass du niemals in diese Situation kommst, aber falls, sei dir sicher, dass es hier nicht das Richtige ist, nach hinten zu gehen, was unsere natürliche oder unserem natürlichen Prozess entsprechen würde, sondern nach vorne. Du musst dir einfach vorstellen, und ich erzähle dir jetzt auch den Hintergrund dazu, wenn du gewürgt wirst und jemand drängt dich nach hinten, dann wird diese Schlinge immer nur enger und er oder sie hat natürlich die komplette Kontrolle über dich. Wenn du allerdings ihm entgegenläufst oder ihr entgegenläufst, wenn du mit deiner ganzen Körperkraft weiter und weiter läufst, die Richtung also änderst, dann kann hier nur Platz entstehen, weil diese Hände, diese Finger niemals dein ganzes Körpergewicht, deinen Hals halten würden. Das heißt, in dem Moment, wo du auf jemanden, wenn du diese Schlinge um deinen Hals hast, zugehst, ist das erstmal Überraschung für den Täter und natürlich auch ob der Souveränität, die du dadurch bekommst und auch ob der Kraft, die du ganz natürlich in deinem ganzen Körper viel mehr hast, kann es so weit kommen, dass er nicht nur loslässt, sondern wirklich auch, wenn er weiter festhält, die Finger gebrochen hat. Also dem kann keiner standhalten. Bitte halte das im Hintergrund einfach für dich, für deine Sicherheit, für deine Souveränität. Ich finde, das klingt sehr logisch und ist mir beigebracht worden in einem Selbstverteidigungskurs, auf den ich gerne auch nochmal hinweisen möchte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns hier schützen in der heutigen Zeit und dass wir mit einem anderen Standing, weißt du, ich rede in meinen Knigge und in meinen Etikette-Seminaren oder auch auf TikTok so oft über Haltung, über eine Souveränität, die wir dadurch bekommen und erhalten, wie wir uns in den unterschiedlichen Situationen oder die wir uns in den unterschiedlichen Situationen auch abrufen können, dadurch, dass wir Haltung einfach in uns geschult haben, gelernt haben. Und damit meine ich nicht nur die Haltung, wenn wir einem König gegenübertreten, sondern eben auch die Haltung, wenn wir zum Beispiel einem Täter gegenübertreten oder in einer schwierigen Situation sind. Die Haltung, dass den klaren Kopf behalten, eine Kühlheit und vielleicht auch Kühnheit behalten, kann lebensverändernd sein, ist oft lebensverändert und bringt dir eben die Sicherheit mit. Dann ist es natürlich von meiner Persönlichkeit nicht weit, auch daran zu denken, wie das funktioniert in schwierigen Situationen, in denen es vielleicht sogar um Leben und Tod geht. Und auch hier ist es super wichtig, dass wir die Souveränität, eine Sicherheit für uns selber in unserem Standing schon haben. Entweder, dass wir gar nicht angegriffen werden, weil wir entsprechend schon eine solche Haltung haben. Oder aber, und Achtung, ich spreche hier nicht von diesen Messerangriffen, die da wild um sich schlagen. Ich denke, da hilft nur noch Rennen. Oder aber, dass wenn wir angegriffen werden, einfach verschiedene Dinge abrufen können und da hilft Selbstverteidigung. Wir werden in diesem Podcast nicht auf die unterschiedlichen Messerangriffe der letzten 3 Tage im Detail eingehen. Trotzdem sollen sie hier genannt sein. Einmal natürlich Ja, ob der aktuellen Lage, aber auch der Opfer wegen. Und natürlich fällt uns als allererstes einmal Villach ein. Allerdings ist auch in Freiburg auf dem Kirchplatz, in Hodenhagen am Bahnhof, in Düsseldorf an der Uniklinik, in Neumünster an der Sparkasse und in Berlin in der Bahn sind jeweils Messerangriffe verübt worden. Die Zündschnur der Menschen verstehe ich manchmal als sehr wenig, so dass es zum Beispiel in dieser Auseinandersetzung in der Bahn um einen Sitzplatz ging, weißt du, in Berlin, wo dann die Zündschnur reißt, beziehungsweise dann schnell, oder der Nerv reißt und die Zündschnur sehr schnell gezündet ist. Und manchmal ist es natürlich purer Hass, obwohl der wahrscheinlich eher immer mit dazu spielt. Und oft ist es einfach eine sehr niedrige Toleranzgrenze, die uns entgegenschwingt. Die unterschiedlichen Attentate und Messerangriffe, die ich jetzt vorgelesen habe, in der Summe 6 Stück, eine davon in der Düsseldorfer Uniklinik, als ein Mensch, der nicht einmal Patient war, in einem Treppenhaus einen Arzt mit einem Messer bedroht hat und dann niedergeschossen wurde und notoperiert wird. Das sind Dinge, wo ich mir vor 15, vor 20 Jahren überhaupt gar keine Gedanken gemacht hätte, dass dies in Deutschland jemals so weit kommen könnte, dass es ein alltägliches Thema wird. Und es ist soweit. Es ist ein alltägliches Thema geworden. Es ist alltäglich, dass wir solche Messerangriffe, die früher, keine Ahnung, die wir aus Western kannten, obwohl ja noch nicht mal daraus aus Krimis kannten, ja, aus dem Film her kannten, die aber sicherlich nichts mit unserem Alltag und mit unserem Leben zu tun haben. Und es erschreckt mich ungemein, dass ich allein in diesem Podcast 6 neue Fälle aufzählen kann, nur von Freitag bis Montagmorgen. Das ist einfach erschreckend. Es ist also hier in meiner Situation als diejenige, die einen wöchentlichen Podcast mit einem Wochenrückblick aufnimmt, ist es ja überhaupt gar nicht möglich, eine Woche verstreichen zu lassen, ohne diese Messerangriffe und diese Attentate zu besprechen, weil es eben alltäglich geworden ist. Und ich möchte gerne einmal weiter mit diesen Überlegungen gehen. Ich möchte gerne einmal Menschen, die so etwas tun, die ja jetzt nachweislich in den genannten Fällen alle nicht christlich waren. Weißt du, Menschen, die so etwas tun, die können sich doch auch hier nicht wohlfühlen. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich das Richtige ist, und zwar aus jeder Seite Sicht her. Weißt du, nicht, dass ich als Deutsch jetzt sage, ich fühle mich hier im Land nicht wohl. Ich denke halt auch die Menschen, die so etwas tun müssen, also selbst wenn da eine niedrige Toleranzgrenze ist und selbst wenn das bei manchen einfach in der Genetik liegt, und das soll gar kein Verurteilen sein, sondern das soll die Überlegung sein, weißt du, dann fühlen sich solche Menschen doch hier eben auch nicht wohl. Ihnen nichts anderes übrig bleibt, als mit einem Messer herauszugehen, mit dem Gedanken schon, dieses zu zücken. Und da ist es ja dann auch egal, welche Nationalität das ist. In dem Moment, wo jemand sich bewaffnen muss, fühlt er sich doch nicht sicher und wohl. Und das denke ich, meine Güte, das kann doch so alles nicht richtig sein. Ich habe da keine Lösung für. Ich denke nur, dass wir eine fakten- und tatsachenbasierte Lösung benötigen, wo sich alle wieder so wohlfühlen, wie es oder wofür das jeweilige Land steht. Deutschland steht für Freiheit, für Einigkeit und natürlich für Recht. Ich kann schon sagen, dass ich nach diesem Grundgesetz stark erzogen wurde, beziehungsweise was mir so auch vorgelebt wurde, weil ich auch in einer Zeit aufgewachsen bin, in der das tatsächlich ein Muss war, an der Tagesordnung war, dies auch erlebbar war. Also diese Einigkeit habe ich erlebt und gelebt, als ich in den 80er, 90ern aufgewachsen bin. Diese Freiheit habe ich erlebt, als ich nachts nach Hause gekommen bin mit meinem Roller. Und auch das Recht habe ich erlebt, dass man rechtschaffend ist, zum Beispiel, dass man richtig von falsch unterscheiden kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man nicht so aufwächst, dass man dieses Gefühl oder auch dieser Gedanke dahinter, dass es total schwierig ist, das so zu leben, zu empfinden und sich auch in einem Land wohlzufühlen wo Menschen sind, die dies so kennen. Denke ich, ist einfach der Fakt dahinter. Und da müssen wir ja nur auf uns gucken. Würden wir uns in einem Land wohlfühlen? Wo oder könnten wir oder wie würden wir sein? Wie würde sich das in unserer Persönlichkeit ausdrücken, wo wir deutsche Gründlichkeit, die ja auch damit zusammenhängt, europäische Werte und das Wissen um Einigkeit und Recht und Freiheit so nicht erleben. Und das können wir als Frau spielen in einem Land, wenn wir hier sehr feministisch unterwegs sind in einem Land, ob wir uns da wohlfühlen würden, was es mit unserer Psyche machen würden und ob wir nicht vielleicht auch auf den einen oder anderen, wenn uns eben die Zündschnur durchbrennt, losgehen würden mit einem Messer, weil wir uns in diesem Land aufgrund unserer Erziehung gar nicht gut fühlen. Trotzdem kann das als Paradies natürlich absolut total verlockend sein, weißt du? Und diese Widersprüchlichkeit ist, denke ich, der Schlüssel zum Ziel und auch zum Glück. Das Verständnis aufzubringen, dass manches einfach nicht übereingeht. Ganz weit weg von Linken oder Fremden oder Rechtshass. Also alles drei ist hier total falsch, weil es reinweg eine objektive Betrachtung unsererseits ist. Wie wären wir, wenn wir in einem Land wären, wo wir die Gegebenheiten nicht kennen, weil wir so nicht aufgewachsen sind, weil unser Grundgesetz ein anderes ist, weil Frauen hier Miniröcke tragen zum Beispiel oder keine Ziegen schächten. Natürlich, wenn bei uns hier in Deutschland Krieg ist oder die Wirtschaft so schlecht ist, dass wir denken, wir sehen hier keine Zukunft mehr und flüchten in ein solches Land, das erstmal sicher ist und das ja auch mit Honig und Milch wirbt, das ja auch dafür bekannt ist, ja, natürlich gehen wir dann dahin. Und trotzdem schließt das eine das andere nicht aus, nämlich, dass es sein kann, ob unserer Veranlagung, ob unserer Erziehung, auch natürlich ob unserer eigenen Resilienz, wie lange wir das durchhalten, ohne dass uns die Zündschnur durchbrennt. Und ich denke auch, dass es hier eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dann zu agieren oder auf unsere eigenen Gefühle zu reagieren. Und das kann vielleicht ein Messerangriff sein, vielleicht kann es dann das Einnehmen von Psychopharmaka sein und auch natürlich dann das Wissen darüber, unserer eigenen Erziehung, dass Recht immer noch Recht bleiben muss und etwas, was in einem anderen Staat verboten ist, auch so anzuerkennen. Ja, das sind alles Gedanken, die ich dir gerne mitgeben möchte. Was allerdings wichtig ist, ist, dass du einen Verteidigungskurs machst, einen Selbstverteidigungskurs, dich fit hältst, für dein eigenes Glück auch in deinem Körper sorgst und auch eine gewisse Flexibilität aufbaust und einen, tja, wie sage ich das, Faktor fit bedenkst. Ganz einfach, ob deiner eigenen Gesundheit, und zwar nicht nur aufgrund des langen Lebens, sondern wenn du einfach mal weglaufen musst, wenn du flüchten musst oder aber wenn du schnelle Reaktion zeigen musst. Und dafür habe ich jetzt einen weiteren Tipp für dich. Dieser Tipp beruft sich auf die Studien von, jetzt muss ich lesen, Phil Maffelone. Phil Maffelone hat in den 70er Jahren die 180-Formel entdeckt. Die 180-Formel besagt, dass du immer die Nummer oder die Zahl 180 nehmen kannst. Wir gehen jetzt hier einmal auf unsere Herzfrequenz und auf einen aerobes Training, nämlich, dass du fit bist. Diese 180 rechnest du dann minus Alter. Und in dieser Herzfrequenz solltest du trainieren, Achtung, wenn du gut trainiert bist. Rechne plus 5 Schläge, also 180 minus Alter, plus 5 Schläge, wenn du dich selber als sehr fit schon einschätzt, Leistungssportler, jemand, der seit 2 Jahren dauerhaft trainiert oder, also 180 minus dein Alter plus 5. Hast du eine schwere Krankheit hinter dir, bist du vielleicht gerade nicht in Shape, sagst du, boah, ich fange ja erst einmal an, rechnest du 180 minus Alter minus 10. Ist es so, dass du fit bist, gesund bist, dass du schon ab und zu mal trainierst oder in deinem Beruf viel gehst, viel stehst. Also würdest du von dir selber sagen, du bist aktiv, aber jetzt nicht im steten Training, dann rechnest du 180 minus Alter minus 5. Das sind die aeroben perfekten Trainings- bzw. Herzfrequenzeinheiten, die du einfach auf deiner Uhr, das haben wir mittlerweile irgendwie alle, auf deinem Fitnessring oder aber tatsächlich kannst du es natürlich auch Hals messen. Dafür hältst du einfach an der Schlagader zwei Finger, wie man das so aus Grey's Anatomy kennt, hältst fest, zählst 15 Sekunden lang und dann mal 4. Damit hätten wir dann einmal deine körperliche Fitness zumindest schon mal ganz gut abgedeckt, um in so einen Trainingsbereich zu kommen, dass du über lange Zeit immer wieder auch steigern kannst, ohne dass es dich zu sehr belastet. Einfach mit dem Hintergrund, dass du körperlicher fitter wirst, als du es jetzt bist. Dafür ist die Phil-Maffone 180-Formel ideal. Phil-Maffelone. Habe ich das gesagt? Ich glaube, ich habe Phil-Maffone gesagt. Also Phil-Maffelone. Kannst du auch nachlesen. Kennst du es ja schon, da wir uns jetzt einmal um den Körper gekümmert haben, müssen wir uns natürlich auch um Geist und Seele kümmern. Und das ist in der heutigen Zeit genauso wichtig, nämlich das Herunterkommen und das Entspannen. Und das Entspannen, und das ist ja so wunderbar, es ist ja alles ganz faktisch belegt. Unser Körper funktioniert ja nicht nur einfach, sondern das hat ja alles seine Hintergründe, wie etwas funktioniert, worauf wir etwas zurückführen können. Und in dem Moment können wir natürlich auch unseren Körper, ich möchte ja schon fast sagen, manipulieren, dass er sich entspannt. Und das geht über unseren Geist. Wie funktioniert das zum Beispiel? Über Dehnen. Dehnen ist ganz klassisch, wenn du es körperlich magst. Es gibt natürlich auch die Meditation, wo du in die Stille gehst. Und beides spricht den Parasympathikus an. Das ist ein Nerv, der funktioniert einmal in unserem Rückenmark und einmal in unserem Gehirn. Nachweislich ist dieser Nerv dafür da, dass wir unterschiedliche Dinge in unserem Körper anregen, welche zur Entspannung dienen. Und das ist zum Beispiel eben durch das Dehnen, das Meditieren, der kraniale Teil. Das ist dann der Teil, der vom Gehirn gesteuert wird, der Vagusnerv. Und das ist der sakrale Teil, das ist der Teil aus dem Rückenmark. Dehnen und Meditieren macht also durch die gewollte Ansteuerung unseres Sympathikus eine Entspannung, die man auch trainieren kann. Und Dehnen und Meditieren fördert dann zum Beispiel die Herz- und Lungenorgane, die Verdauung oder dann beim sakralen Teil ist es die Sexualität, ist es die Blase, ist es die Reduktion von Stress. Gerade das Dehnen, was natürlich auch schon meditativ sein kann, kann dich abends in den Schlaf bringen, das möchte ich dazu sagen. Das kann dich einfach runterholen von diesem stressigen Alltag, den wir haben. Du bist dann einfach nicht mehr den äußerlichen Dingen so ausgeliefert, weißt du, weil du eine Möglichkeit hast, deinen Körper entsprechend anzusteuern für das, was du gerade brauchst. Und das kann abends einfach ein entspannter, guter Schlaf sein, den du mit der Ansteuerung, mit der gewollten und bewussten Ansteuerung, was du durch Meditation und Dehnung erreichen kannst im Training, aber auch schon beim allerersten Mal, ganz einfach für dich nutzen kannst. Und das ist so ein weiterer Tipp, den ich dir heute unbedingt mitgeben möchte. Also wenn mal wieder alles zu viel wird, diese Horrornachrichten oder wir einfach eine unfassbar stressige Auseinandersetzung zu Hause hatten, mit Kunden hatten oder aber unsere Kollegen haben genervt, was auch immer so im Alltag passiert und du brauchst etwas, um dich runterzufahren, ist Dehnen und Meditieren und echt bestenfalls jeden Abend so sehr wichtig und das muss gar nicht lang sein, weil das sofort einsetzt und du sofort durch das Dehnen gerade natürlich der Wirbelsäule eine direkte Entspannung der Muskeln des Körpers hast und auch im Gehirn von dem Negativen ablassen kannst. Da ich bereits jetzt schon weiß, worüber ich die meisten Zuschriften haben werde, werde ich das einfach schon einmal vorwegnehmen, weil ich genau weiß, es interessiert. Ist ja auch interessant. Da ich mir auch vorgenommen habe, immer eine Menge Leichtigkeit noch hier mit einzubringen, blicken wir also einfach nochmal auf die Sexualität. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, die Sexualität wird auch vom Parasympathikus mitgesteuert. Das heißt, dehnen, meditieren kann ja auch die Erregungsfähigkeit fördern. Das heißt aber nicht, dass Orgasmus beziehungsweise Ejakulation genau dadurch passieren, durch die Stimulierung des Parasympathikus. Achtung, Parasympathikus ist Erregung. Wir leben in einer dualen Welt. Das sage ich auch immer, die links, rechts, oben, unten, gut, böse und so weiter. Wiederum heißt Parasympathikus Entspannung, dass man erstmal zur Erregung kommen kann. Sympathikus Anspannung. Und das ist ja logisch, ja? Also dann kommen natürlich die Muskeln wieder in Kraft, das Pulsieren und so weiter und so fort. Und entsprechend ist das Gegenstück von dem Parasympathikus der Sympathikus und natürlich auch genau umgekehrt. Das heißt, es braucht beides immer in dieser dualen Welt. Jetzt schlage ich mal eine Brücke. Wenn du möchtest das zum Beispiel professionell machen, ist es ja bei vielen, vielen Krankenkassen so, dass du zum Beispiel Yoga, ganz viel dehnen ist das ja, wenn du es nicht zu Hause machen möchtest. Trotzdem, Achtung, Yogakurs jeden Abend wird sicherlich teuer, bestimmt nicht unbezahlbar, dient der Gesundheit. Aber ich weiß, du kannst es bei deiner Krankenkasse einreichen und dann bekommst du, ich weiß nicht, ob den vollen Betrag, ob einen Teilbetrag zurückerstattet oder, denn es dient ja auf jeden Fall deiner Gesundheit. Und das ist super wichtig. Hab auch das im Hinterkopf, dass deine Kranken- bzw. Gesundheitskasse sicherlich einen Teil übernehmen würde. Trotzdem würde ich dringend dazu raten, gerade die Dehnübungen jeden Abend zu machen und das aerobe Training, worüber wir vorhin gesprochen haben, ja schon so ein- bis zweimal in der Woche, ist ratsam. Und auch hier lässt sich eine Steigerung bestimmt auf ein tägliches Ziel erhöhen. Ich habe die Förderung angesprochen, weil ich gerne zu den Fördermitteln des Bundes kommen möchte, womit Demonstrationen gegen rechts gefördert werden. Ich falle immer aus allen Wolken, wenn Menschen wiederum aus allen Wolken fallen, die nicht wissen, dass solche Demonstrationen gefördert werden oder dann sagen, ja, das wird ja vom Staat bezahlt. Also mal ganz ehrlich, das ist doch klar, das ist doch logisch und das ist ja nun überall. Das ist ja kein Geheimnis, wenn die Bild-Zeitung das titelt oder wenn das auf einmal in der Welt läuft oder, keine Ahnung, Focus TV das zeigt. Ja? Also das ist nun kein Geheimnis, das ist öffentlich zugänglich, das ist über den Bund nicht nur subventioniert, sondern eben gefördert. Und es ist natürlich auch nicht so, dass die sagen, so, wir geben dir jetzt 50 Euro, wenn du auf die Straße gehst. Das Ganze ist ein bisschen sehr einfach gedacht und sehr simplifiziert. Die Simplifizierung ist am Ende des Tages natürlich gut, dass es erstmal in die Menschen kommt. Andersrum ist es natürlich eine Verzerrung der Tatsachen. Denn tatsächlich ist es so, und das ist ein normales Förderprogramm. Das ist nicht so, dass es unter vorgehaltener Hand ist, dass die Omas gegen rechts gefördert werden oder so, ja. Das ist ein normales Förderprogramm. Das kann sich jeder unter Gesundheit und Soziales, also das Fördergebiet bundesweit, selbstverständlich einfordern, so wie es der Name ja schon sagt. Und ich setze den Link auch gleich nochmal hier unten mit rein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Omas gegen rechts ist, Empowerte Omas. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Vereine, die unterschiedlichsten Organisationen und selbstverständlich können die sich fördern lassen, nämlich genau über die Fördermittel von Gesundheit und Soziales. Über dieses Fördergebiet gibt es dann Gelder und wie diese dann schlussendlich verteilt werden, wofür diese eingesetzt werden, bleibt ja dem Verein oder der Organisation offen. Und dann selbstverständlich können die sagen, so, um jetzt hier einfach mal mehr Mannskraft oder Menschenkraft, Frauenkraft, bitte, ja, vergendere jetzt meine Aussage nicht, einfach eine stabile Mehrheit zu bilden, kann es natürlich sein, dass sie sagen, so jeden, der teilnimmt, dem geben wir jetzt 60 Euro, der bekommt von uns eine Tagespauschale dazu, bekommt von uns Verpflegung, damit einfach hier mal für unsere Organisation wie Marketing ein Ruck durch die Menschheit geht, durch den Bund geht, durch den Staat geht und wir dann einfach auch mit vielen Menschen präsent sind. Also das ist ganz einfach Marketing. Und da wundere ich mich immer wieder, dass viele Menschen dann sagen, ja, wie, die werden vom Staat bezahlt. Ja, am Ende des Tages logisch, weil das ist eine ganz normale Förderung. Das ist eine Förderung gegen rechts, die ist offensichtlich, öffentlich und mit einem Klick einsehbar. Da hat jetzt die Bild-Zeitung nichts aufgedeckt oder die Welt, sondern das ist ein normales Förderprogramm, was jede Organisation abrufen kann und jede Organisation dann natürlich dann auch so einsetzen kann, ob das eine Bezahlung von Menschen ist, die daran teilnehmen und wo natürlich das Geld dann zieht. Ja, ob du 60 Euro am Tagesende mehr oder weniger hast, eine Vollverpflegung an einem Tag, wo du eh nichts tun wolltest oder weniger. Ich finde, das ist immer noch sehr viel Geld. Und in dem Moment ist es doch logisch, dass eine Zahlung hier ausschlaggebend ist, ob die Menschen mit auf die Straße gehen oder nicht. Aber das ist nun wirklich kein Geheimnis. Also das ist ja, das finde ich ein bisschen crazy, dass das so hochgepusht wird und es anscheinend offensichtlich überhaupt gar nicht in der Mitte angekommen ist, dass es eine ganz normale Förderung ist, was Menschen da bekommen für ihre Organisation. Und diese Organisation bestimmt natürlich, wofür diese Gelder dann verwendet werden. Und das kann Marketing sein. Marketing ist, wenn ich dich dafür bezahle, dass du sagst, hier, der Podcast ist von der Nadine gut. So, nichts anderes ist das. Und am Ende des Tages sind dann halt diese bezahlten Menschen da, was jetzt von der Bild-Zeitung von vielen anderen Medien einfach unglaublich simplifiziert wird, heruntergebrochen wird und wie was Neues aufgemacht wird. Ist es nicht, kann jeder machen, eine Organisation gründen, Verein gründen, 3 Unterschriften drunter, Fördermittel, Subventionen beantragen und dann sagen, hier, ich habe eine Mehrheit von Menschen, die ich bezahlt habe. Ist nichts Neues, also nun wirklich nicht. Verständlich heißt das nicht, dass jeder die Menschen bezahlt, die dort auf die Straße gehen. Es kann auch ein anderes Marketing sein. Es kann auch sein, dass die Werbung schalten oder das Geld für etwas anderes benötigen. Das ist dann aber eben nicht Aufgabe des Bundes, ja, wie das Geld für zum Beispiel Marketing eingesetzt wird, sondern eben des Vereins, um das hier nochmal ganz klar zu sagen. Sehr letztes Thema, weil das in der letzten Woche auch so stark durch die Medien gegangen ist, ist ChatGPT. ChatGPT ist künstliche Intelligenz. Für ChatGPT 3 wurden insgesamt 5,4 Millionen Wasser benötigt, davon alleine 700.000 Liter für die Kühlung der Computer, die Berechnung der Kühlung der Computer. Jetzt kann man sagen, oh mein Gott, das ist unverantwortlich. Ich möchte jetzt, bevor das auch wieder so in die Schlagzeilen kommt und alle sich darüber aufregen, Wasser ist nicht weg. Wasser verändert hier die Form. Wasser ist später, wenn es dann durch diese ganzen Computer durchgegangen ist, das bleibt nicht im Computer, dann würde ja der Computer kaputt gehen. Das bleibt auch nicht in der Kühlung. Das wird wieder abgegeben. Es wird zu Wasserdampf, es wird zu der Umwelt zurückgegeben. Und natürlich sind hier ganz, ganz viele Wattstunden, die dafür verbraucht werden. Und damit du eine Summe mal gehört hast, ein Gespräch mit 10 bis 50 Fragen, Rückfragen, Änderungen und so weiter mit ChatGPT verbraucht 500 Milliliter Wasser. Dieses Verbrauch ist für mich ganz falsch angebracht. Denn Verbrauch heißt, es ist weg. Es ist nicht weg. Wasser ändert nur seinen Zustand. Es wird also dann, wenn der Computer gekühlt wurde, zu Wasserdampf. Das bleibt nicht in dem Computer und ist verschluckt. Ganz wichtige Information, bevor hier Falschmeldungen wieder die Runde machen. Vertrau auf deinen Menschenverstand. Sei dir dessen bewusst. Das hatten wir alle damals in Physik, teilweise auch in Bio und Chemie. Also wir haben es, glaube ich, irgendwann in allen Fächern durchgenommen, dass Wasser seinen Aggregatzustand ändert und entsprechend aber nicht schwuppdiwupp weg ist. Mit diesen sehr vielseitigen Themen und ich hoffe, ich habe die Brücken zu den jeweiligen Themen ganz gut gebaut, verabschiede ich mich für diese Woche, diesmal übrigens an einem Montag, weil ich gestern so schön unterwegs war, noch zum Valentinstag eine ganz wunderbare Lesung von Liebesbriefen miterleben durfte, wo ich eingeladen war und auch eine coole Kooperation machen durfte. Und da blieb einfach gestern gar keine Zeit dafür. Ich freue mich, wenn du heute auch reinhörst. Heute am Montag, den 17. Den 17. Februar 2025. Ich verabschiede mich bis in die nächste Woche. Send dir aller liebsten Grüße. Bis ganz bald. Ciao.